Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wobbel und Luis Passos gehen wir in die sechste Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die sechste Folge anhören. Der Host war dieses Mal Luis und der Livestream fand in seiner Facebook-Gruppe statt. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Lifestyle-Investments. Viel Spaß nun mit der sechsten Folge der Schatzmeister.
Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Schatzmeister. Heute mit unserem Thema Lifestyle-Investments und was genau dahinter steckt. Darauf gehen wir gleich ein. Darüber hinaus haben wir unsere Punkte, auf die wir sonst auch immer eingehen, nämlich was gab es zuletzt Wichtiges bei jedem Einzelnen von uns? Was waren unsere letzten Transaktionen? Und was gibt es für spannende Neuigkeiten aus unseren Bereichen bzw. Branchen? Und selbstverständlich beantworten wir auch gerne eure Fragen. Die könnt ihr direkt unter bzw. neben das Video stellen. Wir versuchen das nebenbei zu lesen und entsprechend dann zu kommentieren. Ja, Hauptthema heute Lifestyle Investments. Und da gebe ich mal den Staffelstab an denjenigen, der es, glaube ich, vorgeschlagen hatte. Lars, was verstehst du unter Lifestyle Investments?
Ja, die Lifestyle Investments waren mir eigentlich erstmal total egal, bis ich selbst gemerkt habe am eigenen Leib, dass es mich irgendwie stört. Und zwar bei McDonald's. Ich wollte die McDonald's-Aktie schon immer mal haben. Aber wenn man jetzt den Alex fragt, dann sagt er, ah, scheiße, McDonald's ist immer zu teuer, kannst du nicht kaufen. Und das habe ich die letzten Jahre immer von ihm gehört. Und ich habe mich jedes Mal richtig geärgert, wenn ich bei McDonald's saß und meinen Burger gegessen habe und an dem tollen Unternehmen irgendwie nichts mitverdient habe. Und deswegen dachte ich, jetzt mache ich mal das, was man eigentlich nicht macht. Ich mache einen Sparplan auf McDonald's zu dem Preis, den wir jetzt aktuell haben, um halt meinen Burgerkonsum zu refinanzieren. Und das ist für mich persönlich ein Lifestyle-Investment, weil normalerweise ist es ja einfach nur, das kann man ja sagen, ein psychologischer Effekt. Also ich refinanziere quasi mein Konsum durch Dividenden, aber die Dividenden könnten natürlich auch von jedem anderen Unternehmen kommen oder aus P2P oder whatever. Aber es ist halt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, okay, ich sitze bei McDonald's, esse meinen Burger und der ist halt finanziert einfach durch die Dividende, die ich eh von McDonald's bekomme. Ja, das war so mein Thema und deswegen habe ich gedacht, das wäre auch ein cooles Thema für unsere Runde.
Ja, haben wir auch aufgenommen. Genau. Alex, du hast ja letztes Mal die Aktie der Disney Aktiengesellschaft vorgestellt. Ist das für dich auch ein Lifestyle-Investment? Oder war es das mal? Oder hast du es vollkommen unabhängig davon investiert?
Ja, ich sehe Disney schon so als Lieblingsaktie, Lifestyle-Investment. Weiß nicht, so Lifestyle-Investment bezeichnet vielleicht auch, weiß nicht, früher hieß es so Trends. Gibt es nicht mehr, so Trends. Lifestyle ist vielleicht was eher, wo du sagst, das findet in einem Alltag statt und jeder benutzt es und man achtet vielleicht auch nicht auf den Preis, hohe Marktmacht. Da ist bei mir McDonald's, Coca-Cola und Disney natürlich auch ganz oben mit dabei. Was ich jetzt nicht mache, ist, wir versuchen eine Position aufzubauen bei McDonald's oder bei Disney, um dann 1:1 meinen Konsum irgendwie zu decken. Das mache ich jetzt nicht. Aber klar, man freut sich, wenn man dann an diesem Unternehmen partizipiert.
Ich glaube, also ein Lifestyle-Investment würde ich auch etwas anders definieren als einen reinen Trend. Ja, ein Trend, darum geht es ja nur eben das, was Mode ist. Aber Lifestyle-Investment beginnt ja eigentlich damit, wenn du einfach morgens aufstehst und dann mal so deinen Tagesablauf Revue passieren lässt, bis du dich abends wieder hinlegst. Und wenn man das mal bewusst macht, ist ja schon faszinierend eigentlich, wie viele Produkte wir im Alltag benutzen oder Dienstleistungen wir in Anspruch nehmen, hinter denen tatsächlich ein börsennotiertes Unternehmen steckt, an dem man sich dann tatsächlich beteiligen kann. Und das ist ja nicht nur hier das iPhone oder Samsung Smartphone, Also das fängt ja morgens bei der Zahnpasta von Procter & Gamble an und geht ja dann über das Auto oder Fortbewegungsmittel bis hin eben zur Freizeitgestaltung. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man natürlich so eng fasst den Begriff Lifestyle Investments, dann bist du natürlich so im reinen B2C-Bereich. Ja? Also das heißt rein letztendlich auf Endverbraucherebene. Da ist natürlich dieser ganze Bereich B2B, also wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, der ja häufig durchaus auch lukrativer ist oder sein kann, ist ja ausgeblendet. Ne?
Genau, es geht ja auch um eher so dein Lifestyle. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat, es geht ja nicht nur um die Produkte, die so bei dir rumstehen, ich kenne auch jemanden, der hat quasi seine Krankenversicherung von der Allianz durch die Dividende halt refinanziert. Also es geht halt auch in solchen Bereichen, dass man da dann halt einfach sich diesen psychologischen Vorteil, wenn ich so nennen will, verschafft.
Ja, ich glaube...
Da hast du aber den Nachteil bei Aktien, die natürlich eine geringe Dividende oder wie Disney momentan gar keine Dividende zahlt. Ja. Da kannst du nur hoffen, dass der Kurs steigt. Aber weil du gerade aufgezählt hast, Luis, es sind auch oft so Hidden Player, wo zum Beispiel Wasserwerke oder Stromanbieter, ja, wo man eigentlich oft nicht auf den Preis schaut. Wahrscheinlich jetzt bei den höheren Energiepreisen schon. Aber wenn du in den Disney-Park gehst, also ganz ehrlich, wir waren einmal da hat es noch $99 gekostet. Wir waren, glaube ich, ein Jahr später oder so, dann hat es schon $149 gekostet.
Ein Park.
Jetzt deswegen, ein Park, eine Person und pro Tag. Wir haben da nicht umgedreht, haben gesagt, also ist ja wohl eine Frechheit hier, 50% Aufschlag. Weiß nicht, also beim Wasser, ne, frag mal die Menschen da draußen, was zahlst du für dein Wasser? Das weiß keiner. Also sie wissen halt ihre Nebenkostenabrechnung, was sie genau fürs Wasser zahlen, das wissen sie jetzt nicht, ja. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten von Unternehmen, die viele auch nicht kennen, dann dort zu partizipieren und dann praktisch an diesem Wasserfluss, zum Beispiel der Stromfluss, auch entsprechend zu partizipieren. Das ist schon, finde ich, echt ein spannendes Thema.
Ja gut, aber da sind wir natürlich, sag mal, im Prinzip ein Abstraktionsgrad weiter, dass du sagst, natürlich verbrauche ich Strom und Wasser oder andere Sachen. Und bekanntermaßen bin ich ja wahrscheinlich auch deutlich überproportional in Versorgungsunternehmen investiert. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass ich hier natürlich einen sehr gut kalkulierbaren Cashflow habe, der könnte es natürlich sein, zumindest in dem Jahr, dass diese Unternehmen ihre Stärke ausspielen, dass es im Prinzip auch ein inflationsgesicherter Cashflow ist, sehr häufig, weil du eben bei diesen Versorgern häufig gerade im B2B-Bereich übrigens diese Preisanpassungsklauseln hast, die eben eine laufende oder eine jährliche Anpassung an die Inflationsrate vorsehen. Ja. Und aber natürlich ist es da schwer zu sagen, okay, ich beziehe meinen Strom dann genau von dem Erzeuger, ja, keine Ahnung, hier von Greencoat UK Wind, von den Windparks. Vermutlich ist das nicht der Fall, ja. Zumal ja Strom so ein relativ homogenes Gut ist. Aber natürlich, das sind natürlich auch Stories. Die finde ich aber zum Beispiel ganz gut. Da kann man mit Kindern das ganz gut näher bringen.
Ja, finde ich auch. Ja, bei Kindern ist das echt ein gutes Thema. Ja. Weißt du, machst du das auch also, bei deiner Tochter, Alex?
Ja, bei McDonald's, weißt du ja selber, sie fragt dann immer schon, ob McDonald's wieder überwiesen hat und wir mal wieder hingehen können.
Ja.
Mittlerweile habe ich ja keine McDonald's-Aktien mehr, die habe ich ja verkauft, weil sie mir zu teuer ist und du hast sie mir wahrscheinlich gut abgekauft. Schauen wir mal, wann ich wieder einsteige. Da gibt es sicherlich noch ein paar andere Alternativen. Aber ansonsten, was mir gefällt, ist, am Lifestyle der anderen teilzuhaben. Also Lifestyle wird ja oft auch definiert im Sinne von, ich bin bereit, mehr Geld aufzugeben für Dinge, die ich in meinem Leben brauche und damit es mir gut geht. Ja, also meine Lebensqualität erhöhen, keine Ahnung, Louis Vuitton-Schal und solche Sachen. Ja, oder ich meine, ich gehe auch mal zum Starbucks, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie für 6-7 Euro mehr einen Kaffee geholt, sondern ich hole mir halt einfach einen Kaffee und dann war auch gut. Aber ich finde es halt gut, dass andere das machen und das ist dann für mich so das Partizipieren am Lifestyle der anderen.
Ist tatsächlich auch ein Thema, ja. Das habe ich auch. Ich bin ja auch Starbucks-Investor und ich gehe aber selber auch nicht zu Starbucks. Das ist ein anderes Thema als bei McDonald's, aber ich finde es auch super, das andere dahin.
Ja, natürlich.
Genau.
Ja, das wäre auch furchtbar. Und wenn alle Welt unseren Lebensstil hätte, dann hätten wir morgen die große Depression.
Genau. Und das Schöne ist ja, du kannst dann anfangen und sagen, du willst dein Portfolio so aufbauen, dass ich sage, für jede Filiale möchte ich eine Aktie im Depot haben. Weißt du, und dann hast du einfach auch mal, in die Zukunft mal geschaut, wie viel dort du mal ein bisschen aufbauen kannst. Ne? Weil Lars, wenn du sagst, McDonald's, ich glaube, die haben weiß nicht, 35.000 Filialen. Dann hast du noch ein bisschen Luft mit deinem Sparplan, noch ein paar Aktien aufzubauen, ja.
Na, mir geht es ja nur um meinen persönlichen Burgerkonsum. Wenn der abgedeckt ist, dann reicht es mir auch. Aber ich merke halt immer, dass ich echt oft zu McDonald's gehe, gerade wenn ich auf Reisen bin oder so. Da weißt du halt, was du kriegst. Die haben eine Toilette, die haben schnelles Wi-Fi und mein Sohn mag es auch. Also, das ist immer ein Standardanlaufpunkt, immer McDonald's, egal wann wir irgendwo
unterwegs sind. Aber McDonald's, da hast du jetzt die Möglichkeit. Was machst du denn mit Unternehmen, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt rein, aber es geht nicht. Was machst du denn damit? Und ich sag dir mal, ich habe mir drei aufgeschrieben, die bei mir schon ewig auf der Liste stehen, wo ich sage, da würde ich sofort investieren. Das ist einmal Mars Incorporated. Kennst du die?
Ja.
Jetzt sagen alle Süßwaren, Ballisto und so weiter, M&Ms und so, aber die machen halt auch Tiernahrung. Ich weiß nicht, haben einen extrem hohen Anteil. Ich glaube, ich weiß nicht genau, 80% oder 75% haben die Tiernahrung. Also alles, was im Regal steht. Ich habe ja ein paar Marken aufgeschrieben, Cäsar, Schappi, Frohlig, also KitKat, also alles, was dort gibt, Pedigree im Supermarkt, gehört praktisch denen, ja. Also die machen wahrscheinlich aus dem einen Topf die Schoki und aus dem gleichen Topf das Tierfutter. Denen gehören auch alle Kaugummis von Wrigley's. Die haben sie auch aufgekauft. Und die sind nicht börsennotiert. Ja, sag mal, an jeder Tankstelle, an jedem Supermarkt, am Kabeltisch vorne an der Kasse und man kann nicht partizipieren. Also was hättest du da gemacht?
Das ist blöd. Das ist doch genauso bei Lego, oder? Lego ist auch nicht börsennotiert.
Lego oder Ferrero habe ich noch aufgeschrieben. Ja, ist ja genauso ein Ding, ne?
Ah. Stimmt. Das ist ja auch das Problem, dass tatsächlich dann bei vielen Lieblingsprodukten kannst du gar nicht investieren, weil es sie gar nicht gibt. Ja, zum Beispiel Rittersport, Rum-Traube-Nuss, meine Lieblingsschokolade.
Ja, du hättest doch nur die Aktien von Rum-Traube-Nuss gekauft.
Bitte nur das Segment, das mal. Ja, also da kommt es ja an viele Sachen, kommt es ja tatsächlich gar nicht ran, weil es eben Familienunternehmen sind. Ja.
Und weil's
einfach oder wenn ich auch mal hier, also. Ne, wenn ich auch mal hier zum Beispiel in die Region gucke, das muss ja nicht nur in diesen Konsumerbereich sein, das kann tatsächlich in Produkte gehen. Beispielsweise hier bei mir in der Nähe ist die Zentrale von Otto Bock. Kennt ihr die Firma?
Nee.
Nee, also ist auch so ein Hidden Champion, wirklich in der Pampa. Aber das ist einer der Weltmarktführer für künstliche Prothesen. Ne? Die sind, glaube ich, so nach dem Ersten Weltkrieg, spätestens Zweiten Weltkrieg, damit groß geworden, weil sie halt eben Kriegsversehrte ausgestattet haben. Am Anfang halt mit ganz einfachen Prothesen. Mittlerweile Hightech-Dinger und zum Beispiel eben auch für die Paralympics-Teilnehmer. Für ganz viele stellen die eben diese Spezialprothesen her. Ist aber eben auch ein Familienunternehmen, nicht börsennotiert. Ne?
Und, tja, das Leben, die Welt ist nicht perfekt.
Nein, das stimmt.
Ja, das ist hart, ja. Aber du hast doch da dein Investment, ich greife mal vor, mit deiner Bierbude da vor Ort, oder? Würdest du ein Lifestyle, also denke ich mal auch eher zum Thema Lifestyle zu orientieren als zur Rendite, oder? Also würdest du auch auf Rendite verzichten, wenn du sagst, ich investiere aus ganz anderen Gründen?
Ja, das musst du ja zwangsläufig. Das eine geht ja damit einher, weil das ja sich letztendlich ausschließt. Also 99,99% des Portfolios läuft komplett, ich sage jetzt mal, Marken oder Lifestyle emotionslos. Das ist mir eigentlich völlig, völlig wurscht. Ja, aber tatsächlich diese eine Aktie von der Einbecker Brauhaus AG, die habe ich letztendlich rein aus einer Mischung aus
alkoholischen Gründen.
aus Nostalgie. Und nein, also zum einen natürlich kann ich mich mit dem Produkt voll identifizieren. Also die machen wirklich gutes Bier. Dafür, dass es eben schon eine größere Brauerei ist, jetzt keine spezialisierte Kraftbierbrauerei, ja, also als Massenhersteller ist jetzt auch nicht, aber irgendwo so dazwischen. Ja, also und die machen halt wirklich ganz sauberen Stoffstellen hier, sehr lecker. Und dadurch, und natürlich dann auf der anderen Seite, das ist natürlich sowas wie eine Geschichte. Ja, ich meine, die älteste Urkunde einer Bierauslieferung aus Einbeck Richtung Celle über dem Bierfass datiert von 1378. Ja, also, und die Stadt ist auch durch Bier reich geworden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab 700 Brauereien in der Stadt, weil man irgendwann gesagt hat, wir geben im Prinzip die Bierproduktion frei. Jeder Haushalt durfte Bier brauen. Und dadurch hat sich dann natürlich da so ein Exzellenzcluster, würde man es heute nennen, gebildet. Durch die viele Konkurrenz und die natürlich auch noch die gegenseitig belebenden Rezepte, ja, und Ideen. Und die haben ja dann letztendlich den ganzen Hanseraum bis und dann noch bis nach Süddeutschland beliefert. Und die Dominanz war ja so stark und auch die Braukenntnisse, dass sogar die Bayern dann, das erzähle ich natürlich mit Vorliebe gerne, Bayern im 16. Jahrhundert mit Elias Pichler, der hieß tatsächlich so, einen Braumeister aus Einbeck abgeworben haben, damit der denen hilft, gutes Bier herzustellen. Und so ist dann auch das Münchner Hofbräuhaus entstanden. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr viel auf einmal, ne, so diese Geschichte, ein Produkt, was super ist. Allerdings muss man sagen, natürlich in der Branche, die seit vielen Jahren hier in Deutschland klar einen Abwärtstrend verzeichnet. Ja, der Bierkonsum geht halt zurück pro Kopf. Ja, und natürlich ja, in vielen Jahren auch keine guten Zahlen geliefert hat. Ja, auch mal hier miese schreibt, ja, aber und mittlerweile natürlich auch eingedampft ist, gibt halt keine 700 Brauereien mehr, sondern eine große. Und die Größe ist auch relativ, die haben um die 200 Mitarbeiter. Ja, aber es ist trotzdem irgendwo, das ist wirklich ein lupenreines Lifestyle-Investment, einfach auch vor dem Hintergrund, das ist ja um die Ecke, ja, wenn du ein paar Aktien hast, dann kannst du das auch zur Hauptversammlung. War jetzt natürlich die letzten beiden Jahre schlecht, weil natürlich so eine Brauereiaktie lebt natürlich von der Vor-Ort-Hauptversammlung. Dann gibt es natürlich auch Verköstigung und sowas. Und da geht es halt auch so ein bisschen darum, das Aktionärssein zu partizipieren. Was ich mir tatsächlich überlegt habe, ist dann auch, ob man das nicht so ein bisschen aufbohrt. Ich habe ja mal geguckt, was gibt es denn sonst noch so bei mir in der Region? Und da sind wir eben bei einem Lifestyle, was aber eben nicht mich als Person betrifft, sondern als Region. Und ob man sich da nicht eben, egal wie gut oder schlecht das Unternehmen ist, positioniert, ist halt ein paar Aktien einfach ins Depot legt, um da dann auch eben mal mit dabei sein zu können. Ne? Zum Beispiel Sartorius ist ja, glaube ich, das größte Unternehmen hier in der Region, in Göttingen. Mittlerweile ja Milliardenkonzern, aber auch Simrise, auch börsennotiert. Ich glaube, es ist also einer der größten weltweit von Aromaherstellern. Und das finde ich auch halt immer ganz interessant, wenn man sich mal so in der Region so ein bisschen umguckt und dann schaut, naja, was habe ich denn da so für große Unternehmen? Oder zumindest börsennotierte Unternehmen müssen ja nicht groß sein. Ja, und dann über diesen Weg mal wirklich so aktives Aktionärssein zu leben, finde ich eigentlich eine ganz, ganz nette Idee. Und da geht es dann tatsächlich nicht in erster Linie um Rendite.
Ja. Perfekte Rendite, ja. Mhm.
Zum Wohl.
Ja, Prost. Und was ist denn, wenn jetzt deine Brauerei von Heineken oder von anderen aufgekauft werden? Man, die sind ja alle nur Markensammler. Dann ist es die 401 Marken haben sie dann. Würdest du wahrscheinlich trotzdem die Aktien behalten, oder?
Ja, also wenn sie eingesammelt würde, dann würde ich ja zwangsweise abgefunden werden.
Genau, oder hast du dann Heineken-Aktien?
Ja, die würde ich dann aber nicht halten.
Da hört die Liebe dann auf, ja.
Ja, also, Entschuldigung, Heineken, ja. Also das wäre natürlich, wär natürlich ein Frevel, wenn die das Einbeckerbrauhaus übernehmen würden. Ja, von daher hoffe ich mal, dass sie ihre Eigenständigkeit dann noch verteidigen können, lange Zeit. Aber klar, du hast recht, gerade natürlich bei solchen Branchen. Aber gut, ich meine, dann ist das Thema halt durch. Ne, und
musst du was Neues suchen, ja.
Ja. Und was mich auch übrigens immer geärgert hat, wo du es gerade gesagt hast, ich bin ja gebürtig aus dem Rheinland und da war natürlich immer Haribo, oder ist ja sowieso eine große Nummer. Und dass die nicht börsennotiert sind, das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich.
Ja. Ja. Hast du den bei der...
Hier im Supermarkt kaufen, ja, also in Asien sogar. Also die sind echt wirklich sehr, sehr gut vertreten weltweit.
Ja, das kannst du auf der ganzen Welt kaufen, oder?
Ja.
Genau wie Nutella. Nutella sieht man auch fast überall. Luis, hast du schon mal auf der Aktionärsversammlung Naturaldividende vorgeschlagen?
Die gibt es ja immer.
Achso, die gibt es
ja,
okay.
Ja. Also es gibt...
das erklärt einiges.
Ja, und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich meine, ganz berühmt, berüchtigt waren ja früher die Aktionärsversammlungen von Behrensen. Ist ja auch ein niedersächsisches Unternehmen. Die produzieren halt Korn oder so Spirituosen. Und das ist ja dann aber tatsächlich so ausgeartet, weil es dann eben so viele Investoren gab, halt eher jüngeren Alters, die dann so ein, zwei Aktien hatten, nur um dort auf die Hauptversammlung fahren zu dürfen und sich dann mal abfüllen zu lassen. Und das wurde dann aber irgendwann dann zu bunt, ist ja auch irgendwie so typisch, und dann hat man es dann auch eingestellt. Ja. Genau. Ja. Aber habt ihr denn sowas? Habt ihr tatsächlich Aktien von einem Unternehmen? Gut, Thailand kenne ich jetzt nicht so gut aus, aber ich meine, Ostwestfalen-Lippe ist ja nun auch durchaus, das sind ja auch durchaus einige Aktiengesellschaften vertreten. Habt ihr Aktien von Unternehmen, wo ihr dann auch mal so, ja, wirklich aus Nicht-Rendite-Gründen gekauft habt jetzt konkret und konkret haltet?
Also auf Nicht-Rendite, also nicht, ganz kurz, Nicht-Rendite-Gründe entscheidet sich oft nach dem Kauf manchmal.
Nein, ich meine natürlich primär, die primäre Idee ist, nicht aufgrund einer erwarteten Kurs- oder Dividendenentwicklung zu kaufen.
Nee, bei mir nicht. Also ich habe da wirklich nur große Unternehmen im Depot,
ja. Ja, das war mir auch nicht so. Also bei McDonald's war es so, ich erwarte halt, dass die Dividende so bleibt und meine Burger bezahlt. Das war der einzige Grund, der Rendite ist mir halt egal.
Ja, okay. Gut. Verstehe. Und in anderen Bereichen? Ich meine, mittlerweile zumindest ein Lifestyle-Investment haben wir ja alle am Ringfinger aus Gold.
Ja, oder schau mal, überhaupt Aktionär zu sein, ist ja heute im Vergleich zu den letzten 24 Monaten eigentlich auch schon ein Lifestyle. Wenn du überlegst, wie viele Aktionäre gerade in einer der schlimmsten Krisen im letzten Jahr an den Markt zurückgekehrt sind. Ich weiß nicht, ob die alle seit 2000 gewartet haben, um im Jahr 2020 wieder zurückzukommen. Aber es sind ja doch einige Millionen Aktionäre mehr in Deutschland. Und ich finde, die sind nicht in einer Boomphase gekommen, sondern die sind in einer Krise gekommen, haben natürlich jetzt auch seit November so den Boom wieder mitgenommen. Aber ich finde offensichtlich, warum auch immer, hat vielleicht auch was mit der Politik zu tun, wobei da viel hat sich ja da nicht getan. Vielleicht ist es auch wieder Lifestyle, Aktionär zu sein.
Ja, ist ja, natürlich auch recht einfach, ne? Also nach einer Krise einzusteigen und ordentlich Gewinne mitzunehmen. Ich erinnere mich da noch an 2008. Also da waren auch ordentlich viele Aktionäre bei mir damals in der Firma und die sich dann halt gegenseitig ihre Gewinne vorgerechnet haben. Ist halt da recht einfach.
Ja, aber das sehe ich auch als Problem, also beziehungsweise als möglichen Bumerang. Und
definitiv.
Einmal bei Aktien und noch gefährlicher sehe ich das natürlich auch, gibt natürlich auch so einen oder anderen, der dann irgendwie mit Optionen einsteigt und dann natürlich auch sieht, oh, oder allgemein Derivate, ja, das klappt ja noch besser als mit Aktien. Und dann ist natürlich die Verführung groß, da mit einem noch stärkeren Hebel ranzugehen und das dann auch zu überreißen. Und dann übersieht man leicht, dass auch mal so ein Rückgang von 5%, was ja fernab von jedem Crash ist oder so eine Situation dann wie temporär in China, man war es im September, dann dazu führt, dass natürlich dann so ein gesamtes Portfolio auslöscht, wenn du eben da kein strenges Risikomanagement fährst. Ne? Und wo der Alex jetzt gesagt hat hier, das Lifestyle-Aktionär überhaupt an sich, das hat mich sofort erinnert, an die 90er Jahre, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die, ich glaube, T-Aktienwerbung und dann war da auch so eine beschwingte, ja, klar, Stimme. Aber da war doch so, also eine Werbung ging damit los, dass so eine ganz beschwingte Stimme dann so gesungen hat, so wer wäre nicht gerne Aktionär, also genau diesen Lifestyle beschworen hat, um die Menschen dann dazu zu bringen, doch die T-Aktie zu kaufen. Was natürlich dann ein Lifestyle war, der dann viele paar Jahre später wieder massiv abgeschreckt hat, beziehungsweise wahrscheinlich für, ja, wahrscheinlich einige sogar für immer, dass das Ganze dann madig gemacht hat. Ne?
Ja, viele, die gerade einsteigen, können ja auch gar nicht damit umgehen, mit diesen Schwankungen. Also seitdem sie kommen aus dem Kryptobereich, dann können sie damit umgehen. Aber ansonsten wissen die ja gar nicht,
dann schlafen, was sie machen. Dann schlafen sie ja schnell ein, ne?
Ja, ja, 5% am Tag, das wäre ja total langweilig, wenn es mal darunter geht. 5%.
Lars, sind eigentlich Kryptos, sind eigentlich Kryptos ein Lifestyle?
Das ist eine gute Frage. Wenn man sich so manche Instagram-Kanäle anguckt, würde ich sagen, ja.
Du, wenn du dir manche Investoren anschaust, die dir über den Weg laufen, die sagen, ich habe nur Kryptos all in, also to the moon, dann denke ich schon auf jeden Fall, ja.
Na, ich meine, auch wenn man sich ja da jetzt zurückblickt, ich meine, da konnte man, wenn man dabei geblieben ist, konnte man von Anfang an auch wirklich wenig falsch machen, ja. Also, die werden wahrscheinlich immer noch die Welle reiten, wenn es so weitergeht. Coole Sache, ja.
Wenn ich falsch mache, die Festplatte immer wegschmeißen oder so.
Ja, gut, solche Probleme hast du ja heute eigentlich.
Heute nicht mehr, das stimmt.
Aber ich kenne auch ehrlich gesagt keinen, der irgendwo bei den Anfängen dabei war und heute irgendwo, also alle sind irgendwo mal raus oder wieder rein und nochmal raus und nochmal wieder rein.
Nein, ich nicht. Ich bin schon, also ich bin nicht von, leider nicht von Anfang an drin, das war mein Problem, aber zumindest bin ich dabei geblieben, seit ich dabei bin.
Das ist ja schon mal gut, ja.
Ja, aber jetzt hast du natürlich den Lifestyle letztendlich oder den Investoren-Style ja beschrieben, aber gerade bei Kryptos ist es übrigens ähnlich wie bei Edelmetallen, wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Also hast du natürlich auch schon viele Anleger, die das auch nicht per se aus reinen, also zumindest nicht aus reinen Rendite-Gesichtspunkten kaufen, sondern da kommen natürlich auch so Sachen dabei wie eben unabhängiges Geldsystem, alternatives Zahlungsmittel, Transaktionsmittel ohne Beteiligung Dritter, Ausklinken aus dem Fiat-Geldsystem. Das sind ja auch letztendlich Lifestyle-Entscheidungen.
Klingt aber genauso die Argumente wie die von den Krypto-Indianern.
Ja, ja, eins zu eins.
Ja, klar, aber. Das darf ich auch erleben. Ich meine, nicht umsonst wird ja gesagt, dass ein Stück weit das ist digitales Gold. Und natürlich genauso wenig wie eine Zentralbank Gold produzieren kann, sofern sie nicht irgendwo ein Rumpelstießchen finden. Genauso wenig können die halt Kryptos produzieren. Also das in der Hinsicht ist es natürlich richtig. Ne? Also du hast halt einen limitierenden Faktor, der nicht aufgebrochen werden kann. Und das zieht natürlich viele an, ja, die dann eben sagen, ich möchte mich eben davon ein Stück weit unabhängig machen, was ich natürlich auch gut nachvollziehen kann.
Ja, ja, also ich kann mich auch vorstellen, bei diesem Kryptobereich ist das, glaube ich, schon ein Stück weit Lifestyle. Gerade jetzt, wenn du täglich in deine Apps irgendwie guckst und du siehst halt 2 Wochen, dass es einfach nur nach oben geht und du fühlst dich wie der Geilste. Also kann ich mir schon vorstellen, wenn du 100% in Kryptos bist, dann kann das schon richtig cool sein.
Ja, wenn es allerdings 30% nach unten geht, dann
Da denken die nicht dran.
Ach so.
Dann hast du nicht okay.
Jetzt hat er die Frage, wie sehr sie Investor sind. Weißt du, wenn sie dann aufs Jahr sehen, okay, wir sind mal bei 200%, dann kann es auch mal 30% runtergehen, dann ist es schon okay.
So ist es. Ja. Alex, du trägst ja nicht umsonst den Namen Dividendenfischer. Würdest du denn sagen, dass auch Dividendenstrategien oder allgemeine Dividendenorientierung ein Lifestyle ist oder sein kann?
Ja, habe ich sogar mit dem Richie heute von der Börse Stuttgart drüber gesprochen. Es ist aber, glaube ich, eher ein Lifestyle von der eher älteren Zielgruppe. Ich würde mal sagen, 50 plus vielleicht. Dass man dort wirklich den Fokus auf Erträge legt, weil man einfach merkt, dass der zweite Teil des Lebens andere Voraussetzungen mitbringt als der erste Teil. Arbeitskraft lässt nach, der Wille lässt nach und alle solche Sachen. Und da ist es so, wenn du deine Arbeitszeit reduzieren musst oder willst, dann fallen die Erträge weg. Und da kannst du gegensteuern, indem du alternative Erträge, wenn wirklich passiv oder im Vorfeld vielleicht Jahre zuvor schon angehäuft, Dividenden zum Beispiel hast, dann kannst du Rentenlücken und alle solche Sachen schließen oder auch deutlich mehr Kapital am Ende dann generieren. Ich meine, wir machen es ja am Ende auch vor, es funktioniert. Und die Erkenntnis erlangt man eben mit einem späteren Alter. Also das sehe ich auch bei mir, bei meinen Bloglesern, bei meinen Kunden, dass das Durchschnittsalter eher höher ist als niedriger. Und ich tue mich auch in der Tat schwer, Jüngere davon zu überzeugen, dass Dividenden sinnvoll sind. Also da ist der Vermögenswachstum, also reines Wachstum des Vermögens an sich, unabhängig, ob es Erträge gibt oder nicht, einfach Fokus oder Einkommensmaximierung und Sparratendynamik und solche Sachen sind da viel, viel wichtiger als Vermögenssicherung und Ertragsoptimierung. Aber die Leute, die das machen und sich dadurch ein gutes Polster aufbauen, ich empfinde schon, dann wird das zu einem gewissen Lifestyle, weil ich meine, du kannst das Geld überall abheben auf der Welt. Es kommt, ohne dass du Zeit gegen Geld dafür gegenleisten musst und kannst dir dann deine Wünsche und Träume erfüllen. Also ich bin jetzt nur mal am Reisen, ich habe jetzt kein teures Auto, es macht jetzt wenig Sinn. Andere kaufen sich eben ein Auto oder eine tolle Musikanlage oder ein Haus. Jeder kann damit machen, was er will und erfüllt sich dann damit den Lifestyle oder den Lebenswunsch, die Lebensqualität, die er für sich praktisch als richtig erachtet.
Ja, da finde ich, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, was ich auch immer gerne mache, ist dass Dividendenziele oder Einkommensziele im Kapitalanlagebereich so ein bisschen an Konsumwünsche oder tatsächliche Ausgaben zu knüpfen. Ja, und selbst wenn du sagst, okay, ich habe ein kleines Portfolio, aber ich möchte es halt ausschüttungsorientiert ausrichten, dann ist natürlich auch ein gewisser Motivator, wenn du sagst, naja, wenn es ganz klein ist, dass du halt eben weiß ich nicht, erstmal 10 Euro pro Monat einnimmst, aber das eben umrechnest nicht in 10 Euro, sondern eben sagst, naja, das bezahlt mir letztendlich meine SIM-Card fürs Smartphone.
Handy, genau.
Ja? So, und wenn du sagst, okay, jetzt habe ich 50 Euro, dann ist der Sportclub, ja, bei 70 Euro die Stromrechnung und so weiter und so fort. Und das kannst du dann nach oben skalieren, sodass du immer im Prinzip gar nicht in Geld denkst, sondern letztendlich in der Wunsch- oder Güterbefriedigung, die du damit eben erzielen kannst. Ne?
Ja, das machen ja viele Instagrammer, die haben ja ihre Posts und schreiben dann ja nicht nur, wie viel Dividende sie bekommen, sondern viele sind ja dann in der Tat begeistert, dass sie sagen, noch so und so viel und dann habe ich praktisch genauso viel Dividende, wie ich Miete zahle. Und genau. Ich finde, spätestens dann, wenn man so einen großen Posten geschafft hat, dann ist es wie so ein, ja, so ein Motivator, so ein Burner, dann sagst du, jetzt geht's denn nur noch aufwärts. Ja,
ja, kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung auch so berichten, weil ich habe es genau so eigentlich geplant für meine persönliche finanzielle Unabhängigkeit. Also mein Ziel war halt immer, dass mein Kapitaleinkommen einfach meine Lebenshaltungskosten absichert, egal was da kommen mag. Und dann halt noch, setzt man sich natürlich Ziele für das Folgejahr, für das Jahr darauf. Wie hoch möchte man kommen?
Drück dir die Daumen.
wie hoch kann es noch gehen? Aber das ist auf jeden Fall ein super Motivator. Zumindest für mich war es immer der extreme Motivator. Und das ist auch heute noch, auch wenn ich es jetzt heute zumindest zum Leben jetzt nicht mehr unbedingt bräuchte. Aber natürlich hat man immer noch die Ambition, okay, man möchte noch was oben drauflegen, um sich vielleicht irgendwann die Privatjet leisten zu können.
Ja, genau.
Ja,
also ich würde allein schon, ja, habe ich gerade nochmal gesagt.
Danke, das ist schon danke, danke.
Aber ich würde allein schon natürlich darüber hinausgehen, weil natürlich, so schön dieses Ziel natürlich auch ist, aber da natürlich noch ein Sicherheitspolster draufgeschlagen werden muss.
Ja, definitiv.
Das ist ja auch klar, ne, weil siehe letztes Jahr, und wenn man dann wirklich spitz auf Knopf das Ganze genäht hat und dann kommen natürlich in die ganz schlechte Situation, wenn es dann gar nicht reicht, an Kapitalerträgen dann eben Anlagen verkaufen zu müssen. Und das dann außerdem dann auch in der Regel zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, oder ich sag mal so das typische Beispiel des thailändischen deutschen Rentners, der halt seine, ich sag mal, 1.000 Euro Rente kriegt. Lass es Rente sein, lass es Betriebsrente sein, vielleicht noch ein paar Euro Dividende. Und dann ändert sich der Wechselkurs, die Dividenden brechen weg. Da kann der nicht sagen, okay, ich kann jetzt von 800 oder von 700 Euro hier leben. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Rentner. Deutschland ist ein Land, wo ganz viele Rentner im Ausland leben, nicht nur in Thailand. Die sind in der Tat auf solche Erträge angewiesen. Und wenn die dann wirklich wegbrechen, dann denkst du dir, boah, also was willst du denn dann machen? Ja, dann kannst du nicht viel machen, sondern dann musst du am Existenzminimum leben oder zurück nach Deutschland gehen, ja.
Ja, genau, das stimmt schon. Also die Fixkosten muss man da in der jeweiligen Landeswährung im Blick haben und dann bleibt meines Erachtens nichts übrig, als ja eben Absicherungsstrategien einmal für die, also die zwei Hauptrisiken eines, sagen wir so, Dividendenrentners in Anführungsstrichen sind ja einmal, dass sich der Wechselkurs ändert. Ja, ist klar, du kriegst eben kanadischen Dollar oder weiß ich nicht was, britischen Pfund Erträge, aber durch einen gesunkenen Wechselkurs sind die eben weniger wert in dem Land, in dem du lebst, als eben vor einem Jahr. Und das zweite ist eben das Risiko, dass eben Dividenden gekürzt oder werden oder ausfallen. Genau. Ja. Und die beiden musst du halt geeignet kompensieren. Und da musst du schon einen entsprechenden Puffer aufbauen. Ne?
Aber jemand, der ohne Erträge lebt und sagt, ich habe halt nur Wachstumsaktien, der sagt ja im Grunde auch, ja, wenn es dann mal soweit ist später, dann kann ich ja immer so ein paar Anteile verkaufen. Dem tut es nicht leichter. Also dem hat es mindestens die gleichen Schwierigkeiten. Ihm fällt keine Dividende aus, aber er muss halt immer den Punkt erwischen, wann cash ich aus, wann macht es Sinn. Und ich glaube, das ist mindestens genauso schwierig wie das
Risiko. Stell mir das psychologisch viel, viel schwerer vor, als
würde ich
das
gar absolut. Nicht.
Also für mich kam das auch nie.
Ist es auch, ja.
Also es gibt nichts Horrorhaftes, muss ich sagen. Also jetzt mal ins weitere Alter gedacht, als einen Kapitalstock zu haben und darauf dann tatsächlich regelmäßig Beträge entnehmen zu müssen. Also quasi darauf zu bauen, dass dieser Kapitalstock wertmäßig mehr wird, weil ich das brauche, um es eben verzehren zu können.
Hm, genau.
Auf quasi meine Langlebigkeit, ja, die ich natürlich mir hoffe. Und das finde ich schon kritisch.
Aber also viele argumentieren so, die heute sagen, ach, Dividenden brauche ich nicht, ich baue jetzt mal Vermögen auf. Das geht natürlich wahrscheinlich durchaus schneller, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass meine Dividendenaktien jetzt irgendwo hinterherhängen mit ihrer Performance. Aber ich glaube, wenn man erstmal in eine Situation kommt, ein 6-, 7-stelliges Depot hat und das über Jahre aufgebaut hat, der geht da nicht einfach hin mit der Schere und schneidet dann einfach zig Anteile jedes Quartal ab.
Das tut dann auch richtig weh.
Monate über die Runden kommen, ja. Ja. Und dann jetzt kommt Corona. Ja, was willst du denn da machen? Dann schneidest du nur die Hälfte ab, dann reicht es auch wieder nicht. Also ich glaube, das ist so eine Fiktion, in der sich viele erliegen und sagen, das kriege ich dann schon hin. Und ich glaube, das führt auch zwangsläufig dazu, dass man dann im späteren Alter wirklich, es müssen nicht Dividenden sein, aber auf ertragsorientierte Anlagestrategien umswitcht. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, weil man dort eben automatisiert aus vielen kleinen Sachen einfach Geld rauszieht. Und das ist einfach so, meine Disney-Aktien, okay, Disney ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber nehmen wir mal Procter & Gamble, da bekommst du einen Cashflow, aber die Anteile bleiben gleich. Ja. Und wenn du eine Amazon-Aktie hast, dann musst du halt ein bisschen was verkaufen, ne? Stückchen.
Das stimmt. Und du darfst nicht vergessen, was machst du mal in einer langen, ausgeprägten Schwächephase? Ja, es war ja durchaus möglich, zwischen 2000 und 2012, bis sich die Kurse wieder eingependelt hatten auf dem 2000er-Niveau, Aktien oder Fonds zu halten, die konstante Ausschüttungen hatten oder sogar steigende, trotz schwächelnder Kurse. Ja, es war aber nicht möglich, nicht ausschüttende Aktien zu haben und im Prinzip dein nominales Vermögen zu halten. Ja, das ist natürlich dann auch was ganz anderes, ja, als wenn du nur den Kurs hast und der geht dann irgendwie 10, 20, 30, 40 Prozent runter, stagniert dann auf dem Niveau, geht dann wieder ein bisschen hoch, wieder ein bisschen runter. Als wenn du einen Titel hast, der zwar den ähnlichen Kursverlauf hat, aber der trotzdem noch permanenten Einkommen bringt, vielleicht dann sogar im Prinzip in genau dieser Phase eine erhöhte Dividendenrendite, weil der Kurs halt gesunken ist, aber das Unternehmen oder der Fonds die Dividende eben nicht kürzen muss. Und das ist natürlich wieder bei so Cashflow-starken Titeln, gerade so Versorgerbereich, Telekommunikation ist ja durchaus beliebt, wo das eben möglich ist.
Das ist echt eine schwere Entscheidung. Ich meine, diese Leute, die das renditeorientiert aufbauen, ich meine, die arbeiten ja dann auch 20, 30 Jahre dafür, das Portfolio dann so aufzubauen und dann eventuell in so eine Situation zu kommen, das ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich hart. Und dann wieder sagen zu müssen, okay, jetzt muss ich doch wieder bei McDonald's hinter der Kasse zu arbeiten nach 30 Jahren Vermögensaufbau.
Ja gut, aber genau, das ist ja, ja. Aber das ist ja die Konsequenz der Leute auch gewesen, die 90er gefeiert haben und wo die Zeitung getitelt haben, ja, bald sind wir alles Millionäre und ja, so, und dann hast du da dein fettes Depot, dein fettes neue Markdepot mit, keine Ahnung, 400, 500.000 Mark. Und dann geht es mal wieder auf 50.000 zurück. Ja.
Also, wenn es nur zurückgeht und nicht ausfällt, ja.
Ja, ne? Genau. Also das ist
schon. Weil was zurückgeht, kann auch wieder kommen, aber was natürlich gestorben ist, ist tot. Ne?
Was pleite geht, kommt selten wieder. Ein totes Pferd galoppiert selten wieder vorwärts. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Ich würde sagen, da bei den das Thema hier Lifestyle Investments, glaube ich, gut abgehakt. Können wir mal gucken.
Ich habe noch einen Buchtipp mitgebracht. Wollen wir den vorlesen?
Ja, unbedingt. Hau dir nochmal raus.
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, es ist jetzt neu. Also es kam im August raus. Ich habe es mir mal auf die Leseliste gelegt. Das heißt, der Lifestyle Investor. Keine Ahnung, wie ich das heute finden konnte.
Gut.
Im Zuge der Vorbereitung natürlich, Lars. Die 10 Gebote des Cashflow-Investings für passives Einkommen und finanzielle Freiheit. Also man kann ja mal bei Amazon, es sind alle Keywords drin. Also
das ist wirklich alles drin. Alle Klischees.
Von Sherry Finance. Alles,
genau. Nee, ist von Justin Donald, aber ist wahrscheinlich eine Marke von denen. Aber du kannst ja mal ins Inhaltsverzeichnis schauen und ja, ich werde es mir sicherlich mal anschauen.
Aber nicht, bei Gelegenheit. Justin, nicht Justin McDonald.
Nee, nur Donald.
Ja. Nur Donald.
Wahrscheinlich der Bruder. Nur Donald.
Genau. Gut. Ja, dann kommen wir mal zum allgemeinen Teil. Was gab es denn bei euch Wichtiges in den letzten, ja, jetzt gut 4 Wochen seit unserer letzten Sitzung? Lars, fangen wir mit dir an.
Ja, was gab es Neues? Ich war ja im Urlaub und habe von da aus angeschaut, wie der Kryptomarkt steigt. Der ging ja in den letzten 2 Wochen richtig ab. Also ich konnte ziemlich viel Geld ausgeben und auf der anderen Seite kam viel, viel mehr Geld wieder rein. Auch wenn ich es natürlich nur theoretisch ausgegeben habe, aber es war schon ganz schön anzusehen. Ja, das waren so das, was ich so getrieben habe. Also eigentlich nicht viel. Aber ein paar Investments gab es natürlich. Wollen die auch schon
mal sagen? Nee, da kommen wir gleich zu. Vorher noch eine Frage, Lars. Ich weiß ja, du warst ja in Island. Hast du verfaulten Hai gegessen?
Nein, ich habe dir sagen lassen, das ist das Nationalgericht da. Ja. Aber die haben auch ein anderes Nationalgericht. Das war wesentlich einfacher zu bekommen und das waren Hot Dogs.
Okay, ich dachte, jetzt kommt Big Mac. Okay.
Nein, da gut,
aber hätte Hot Dogs klar. Nee, also ich kenne ich von meinen Dänemark-Aufenthalten. Hot Dog ist natürlich.
Ja, die waren da wirklich super. Also,
hat ausgestrahlt. Ja. In Dänemark auch, kann ich nur empfehlen. Hier in Kopenhagen gibt es ja überall diese Würstchenbuden. Ist tatsächlich was anderes als der IKEA-Hotdog.
Ja, ja, und vielleicht noch, da habe ich auch mit Alex drüber gesprochen, es gibt keinen McDonald's auf Island, also oder in Island. Lustige Geschichte. Also die haben das Geschäftsmodell dort nicht zum Laufen bekommen, weil es einfach zu teuer war. Also die waren super besucht, die Restaurants da, aber die mussten alle wieder schließen wegen hohen Kosten für Import von Zutaten.
Und seitdem, ja, weil die isländische Krone ja auch im Zuge der Weltfinanzkrise ja massiv nachgegeben hat. Ne? Dann,
okay. Genau, und seitdem gibt es keine McDonald's mehr. In Island.
Oh ja. Alex, und was gab es bei dir die letzten 4 Wochen?
Also ich habe auf jeden Fall auch 2 Transaktionen endlich mal mitgebracht.
Wow, das erste Mal. Mal.
Ja, irre, oder? Ich war selbst total überrascht, aber die besprechen wir ja vielleicht später. Warte kurz, lass deine Tafel kurz. So, okay. Werbeeinblendung. nee, ansonsten, ich war natürlich auch im Urlaub jetzt. Wir sind ans andere Ende der Insel gezogen, weil die Leni hat nämlich Schulferien. Und ja, dann sind wir einfach mal auf der Insel ans andere Ende gezogen und waren an einem schönen Resort. Und ja, ansonsten passiert ja hier nicht viel. Bisschen Regenzeit, ich kaufe mir gerade ein Auto. Und für mich ist das auch so eine Art Lifestyle. Wir wollen uns praktisch diesen Standort hier auf Kopangan refinanzieren, indem wir ein Auto haben, einen Motorroller haben und das Haus selber. Und wenn wir dann mal in Australien sind oder woanders sind, dann können wir das alles ganz bequem und ja, an Freunde, Bekannte vermieten. Und das rechnet sich hier sehr, sehr schnell. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn das mal fertig ist.
Sehr schön.
Ja, gut.
Ja, bei mir gab es, das wisst ihr ja auch, eher was Unerfreuliches. Die Tatsache, dass mein Blog abgeraucht ist, hat mich jetzt tatsächlich ziemlich genau 4 Wochen beschäftigt. Punkt bei unserer letzten Sitzung war das der Tag, wo die Datenbank gehackt, zerstört, was auch immer wurde. Und ja, mit externer Hilfe ist es aber gelungen, innerhalb von 4 Wochen das Ganze in mühsamer Kleinarbeit wiederherzustellen. Ich hatte es auch zwischenzeitlich in meinen Kanälen mitgeteilt, damit die Leute sich nicht wundern, dass eben da nichts Neues kommt. Habe auch viele tröstende Zuschriften bekommen und Hilfe angeboten. Das fand ich natürlich sehr nett, hat mich sehr gefreut und vielen Dank dafür. Und jetzt tatsächlich, hatte ja vorhin gesagt, seit vorgestern ist jetzt wirklich auch das letzte designtechnische Detail wieder so, wie es sein soll und alles läuft im Normalmodus, aber ich muss sagen, das ist etwas, was man nicht häufiger braucht. Ja. Da traten dann noch die ganzen anderen Sachen dann etwas in den Hintergrund. Vor allem steckt ja mittlerweile fast 5 Jahre Arbeit drin.
Ja, ja, du musst deinen Blog diversifizieren.
Blog-Diversifikation betreiben, auch eine super Idee.
Genau. Ja. Haben sich also eine Menge Hacker gemeldet, ja, oder?
Hm? Ja, das weiß ich nicht.
Eine Menge Hacker gemeldet aus deinen, von deinen Followern, die dir helfen wollten.
Ja, wahrscheinlich querbeet, ja.
Ich glaube, du hättest den Blog einfach retten können am ersten Tag, wenn du einfach auf diese E-Mail, wo du die Bitcoins überweisen müsstest, wenn du es einfach gemacht hättest.
So, die kam aber nicht von dir, oder?
Zumindest kamen hier keine Bitcoins an.
Ah, okay.
Es sollten meine ersten Bitcoins werden. Aber
sollten jetzt werden, der hat wieder nicht geklappt. Ne? Vielleicht sollst du doch als Heiratsschwindler auftreten, Alex.
Genau, das läuft ganz gut, ja.
Dann hau mal raus, deine letzten Transaktionen, Alex.
Also ich mach's kurz, bevor Lars seine Liste runterbetet. Bei mir gab es 2 Verkäufe. Ich hatte dir ja schon mal angekündigt, dass ich die Aktien beobachte. Das ist einmal die Deutsche Post und einmal Siemens. Ja, mittlerweile wurden sie ausgestoppt und ich bin wirklich sehr zufrieden. Der Aktienkurs bei beiden liegt mittlerweile auch wieder drunter, unter meinem Stopp. Also ja, hatten ja schon mal besprochen, was da so die Punkte sind. Aber für mich und mein System war da eine rote Ampel und das war auch ein fortgeschrittenes Verkaufssignal. Und ich bin dann so, ich versuche dann einfach mal eine Position mit Gewinn abzusichern. Und da gibt es jetzt in 2 Wochen auch einen Blogartikel, wo ich genau aufzeige, welche Performance habe ich denn jetzt gemacht mit dem Beginn damals, wo ich die Aktien gekauft habe mit einem Kaufsignal, bis jetzt zu einem Verkaufssignal, was ja genau meinem Setup entspricht. Ja, und da bin ich mal gespannt. Könnt ihr euch anschauen dann, wie die Performance war unterm Strich.
Ja, super. So, Lars, deine Liste.
Moment, hast du nicht noch einen Kauf gemacht, Alex? Oder habe ich das falsch verstanden?
Habe ich das gekauft? Nee.
Hast du nicht AT&T Siemens gekauft?
Ach, AT&T habe ich noch gekauft. Stimmt, jetzt wo du es
sagst. AT&T! Ich meine, so einen kleinen Nebenwert kann man ja schon mal vergessen.
Ja, in der Tat, weil es nur ein Nachkauf war. Ich hatte die ja schon. Und genau, da war der Punkt, dass sie sich ja aufspalten wollen. Mediengeschäft geht zu Discovery. Und ja, das habe ich gekauft mit Blick auf Mitte bis Ende des nächsten Jahres. Dann sollte sich das auch deutlich orientiert haben. Und bis dahin ist einfach noch ein bisschen Geschwurbel bei AT&T. Aber wir stehen mittlerweile auf dem Tief von einer Finanzkrise. Und ganz ehrlich, also die haben Schulden und so weiter. Die arbeiten auch an ihrem Problem. Also die haben auch Cashflow. Aber so schlimm geht es ihnen jetzt auch nicht, dass wie im Tief von einer Finanzkrise. Ja. Also ja, ich habe meine Position aufgestockt, weil sie wollen ja die Dividende kürzen. Durch die Aufstockung habe ich jetzt ungefähr im rein rechnerisch, wie gesagt, das entscheidet sich erst im Laufe des nächsten, bis Ende des nächsten Jahres, wie viel das Dividende auch Discovery noch zahlt, dass ich davon ausgehe, dass ungefähr mein Dividendeneinkommen durch den Nachkauf dann praktisch gleich bleibt.
Okay. Bist du jetzt nicht davon, dann ist das mal eine Frage, bist du jetzt nicht von deiner Strategie abgewichen? Also du sagst, du kaufst eigentlich nur dann, wenn deine beiden Ampeln auf grün sind, oder? Aber aktuell ist doch nur AT&T auf grün, so wie ich das verstanden habe.
Genau, also im Fokus steht natürlich immer Kaufsignal. Ne? Wenn sich aber eine Aktie von dem Marktsignal abkoppelt, also du siehst ja, der Markt ist, sagen wir mal, teuer. Und die Aktie geht genau den entgegengesetzten Weg. Das heißt, AT&T interessiert überhaupt nicht, was am Markt da draußen los ist. Ja, ob das Inflation ist, ob wir Boomphase haben, keine Ahnung, ob Corona ja ist oder Corona wieder weg ist. AT&T sagt sich, du, wir haben ganz eigene Probleme, wir machen hier die Tür zu. Wir müssen hier uns um diese Dinge kümmern. Und wenn diese Aktien auftauchen, die in ihrem eigenen Saft schwimmen, dann kannst du sie mit dem Markt einfach nicht vergleichen. Und deswegen habe ich sie jetzt gekauft, auch wenn der Markt natürlich ein bisschen teurer ist, ja.
Ah, okay, verstanden.
Du hast es genau umgekehrt gemacht, hast du McDonald's gekauft. Ja, das ist ein ähnlicher Ansatz, ja.
Na, AT&T hatte ich auch schon gekauft, die Monate davor. Also, das ist jetzt quasi angeschlossen.
Ja. Ich habe auch immer wieder Kunden, die mir dann schreiben und sagen, ja, ich will dich dann nicht so machen wie der Lars, der macht ja mal einen Gegensatz, wie du machst. Und dann sage ich, ja, der Lars macht das schon, ist schon okay.
Das passt schon, ja.
Ja, das passt schon.
Wichtig ist, was hinten rauskommt.
So ist ja, es. Genau.
Lars, Burger. Was ist bei dir hinten rausgekommen?
Ja, bei mir. Also generell habe ich ein bisschen mein Investitionsvolumen zurückgefahren, weil mein Urlaub so teuer war. Nein, Quatsch, weil mein Investmentziel für dieses Jahr erreicht ist. Also ich mache meine Planung immer am Ende des Jahres und sage immer, okay, ich möchte ungefähr das und das Jahr investieren, damit ich am Ende des Jahres entsprechend mehr Cashflow habe. Und das Ziel für dieses Jahr habe ich jetzt quasi im letzten Monat soweit erreicht. Das heißt, jetzt habe ich mein Volumen soweit runtergefahren. Das, was ich jetzt zu viel habe, das baue ich halt als Cash auf oder, keine Ahnung, gebe es für Reisen aus, was auch immer. Und im letzten Monat gab es bei mir wieder den altbekannten BlackRock, den ich jetzt, glaube ich, schon in jeder Folge genannt habe, den BlackRock Taxable Municipal. Das war so meine größte Position, die ich gekauft habe. Die möchte ich noch ein bisschen weiter aufbauen. Ein Einzelaktien habe ich aufgebaut, beziehungsweise nachgekauft, 3M, Rio Tinto und Realty Income, einfach weil die Positionen bei mir recht klein waren, im Gegensatz zum Rest. Also es war einfach nur eine Aufstockung, um das Ganze anzupassen. Im Bereich P2P gab es RoboCash, die habe ich ja im letzten Monat besucht und deswegen habe ich da meine Position weiter aufgestockt. Da fühle ich mich relativ sicher drin, mal schauen, wo das so hingeht. Und da gab es noch den S&P 500 China von WisdomTree. Da habe ich einen Sparplan drauf. Der läuft auch jeden Monat jetzt so durch, bis er halt seine Zielgröße erreicht hat, irgendwann in zwei, drei Jahren. Ja, das war's schon diesmal.
Ah, okay. Ja, dann ergänze ich das nochmal. Bei mir, gut, die Sparpläne gab es auch, sowohl auf ETFs auch als auf Einzelaktien bei Trade Republic. Das, aber gut, das läuft eh jeden Monat. Dann, Lars, habe ich natürlich die Kryptokarte aufgeladen.
Guter Zeitpunkt.
Ja. Und aber schon natürlich seinerzeit, als wir es letztes Mal besprochen haben, und jetzt auch die ersten Male eingesetzt, hat auch alles tadellos geklappt, wobei ich natürlich so im klassischen Einzelhandel meiner Bargelddevise treu bleibe. Aber natürlich für alle Online-Zahlungen ist das natürlich ein super Mittel, das entsprechend einzusetzen, ja. Also dort, wo eben Kreditkartenzahlungen, wo ich die schon vorher gepflegt habe. Ja, dann habe ich mein Defensivdepot ein bisschen verbreitert und zwar um sogenannte Preferred Shares, allerdings diesmal variabel verzinsliche. Die haben eine Mindestverzinsung von 4% und darüber hinaus einen variablen Zins, der sich eben an der aktuellen Inflationsrate, in dem Fall natürlich in den USA, bemisst. Das heißt, sollte die tatsächlich deutlich anziehen, würden auch die Zinsen anziehen. Die würden aber niemals unter 4% fallen. Diese Papiere werden ausgegeben von den US-amerikanischen Großbanken, ja, die too big to fail sind. Also in dem Fall habe ich Papiere geholt von natürlich Goldman Sachs, habe ich auch letztes Mal im Einkommensinvestoren-Pod was vorgestellt, ausführlich, und dann Morgan Stanley und Bank of America. Die sind jetzt natürlich nicht besichert wie die anderen, die ich im Portfolio habe, aber das war jetzt gezielt eine Ergänzung, um gegebenenfalls ein steigendes Preisniveau abfedern zu können. Also im Prinzip kann man sagen, es ist eine Art börsennotierte Bankschuldverschreibung, ja, oder so Sparbrief, wie wir ihn kennen. Geben ja ganz viele Banken aus, nur eben halt in der börsennotierten Variante mit einer Mindestverzinsung. Und ja, halte ich zumindest auf mittlere Sicht für recht solide. Ja. Auch wenn natürlich die Titel 2007 auch deutlich gefallen sind in so einer Extremsituation, logischerweise, wo die Banken dann eben auf der Kippe standen. Aber dann auch wieder schnell erholt. Das ist dann auch so ein Klassiker, wo man dann investieren kann. Ansonsten Aktienbereich gar nichts oder Fondsbereich, ETF-Bereich. Gut, und die üblichen Optionen, die so im Laufe des Monats anfallen, dürften auch wieder irgendwo zwischen 15 und 20 Kontrakte gewesen sein. Ja, eher 20, glaube ich. Und diesen Monat relativ viele, also mehr als ich normalerweise mache, auf Einzelaktien, was einfach daran liegt, dass die meisten veroptionierbaren ETFs momentan wirklich in ja, von den Indikatoren her schlecht dastanden. Also da ist wirklich die Ausbeute einfach gering, schwer was zu finden, aber im Einzelwertebereich ja, war dann doch der ein oder andere Titel dabei. Das Schöne ist, da lernt man auch immer mal wieder neue Unternehmen kennen, die man so vorher gar nicht kannte, die trotzdem irgendwie millionenschwer sind. Ja? Irgendwelche Cloud-Anbieter oder Hersteller von irgendwelchen Spezialwerkzeugen oder ja, gerade so im B2B-Bereich. Also auch das ein netter Nebeneffekt. Jo, die Transaktion haben wir damit durch. Gibt es noch irgendwelche interessanten Neuigkeiten aus unseren Bereichen Wolken?
Ja, vielleicht ist noch aus meinem Bereich gibt es noch
Ja.
eine Neuigkeit. Und zwar gibt es eine neue, also eigentlich keine neue Plattform pleite, das hat sich schon angekündigt. Und zwar die lettische Plattform Viventor, die verabschiedet sich mehr und mehr. Aber da gibt es jetzt eine neue News. Also die haben jetzt so eine ganz perfide neue Regelung, dass man am Monatsende, also man hat jetzt eine Verwaltungsgebühr auf sein Konto. Und diese Verwaltungsgebühr beträgt 10% des Portfoliostandes. Allerdings mindestens 100 €. Das heißt, du bist halt gezwungen, deine Gelder auszuzahlen. Aber die Rücküberweisung kostet auch Geld. Das heißt, du zahlst jetzt bei denen so oder so Geld, egal was du machst. Und das haben sie richtig schön halt geregelt, dass man halt, dass sie halt jetzt eine Geldeinnahme haben, egal was passiert, entweder durch die Überweisungsgebühr oder halt durch die Account-Management-Gebühr. Also die Plattform ist quasi tot. Die versuchen nur noch die Gelder wieder zurückzubuchen und wollen halt jetzt, dass die Investoren ihre Gelder schnellstmöglich auszahlen, damit sie den Laden abwickeln und zumachen können. Aber wie sie das machen, ist halt alles andere als investorenfreundlich. Und das ist schon wieder ein ziemlich starkes Stück. Tja.
Klingt nicht so erfreulich. Aber ich glaube, da sind auch viele, viele deutsche Anleger investiert, ne? Das war eine recht beliebte Plattform über lange Zeit.
Ja, die sind schon relativ lange dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so recht beliebt waren. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt über 10.000 Investoren haben. Also es ist wieder so eine Größe, interessiert wahrscheinlich außer den Investoren wieder niemanden von denen. Von daher bitte auch keinen Abwind machen. Aber da sieht man mal wieder, die können eigentlich machen, was sie wollen. So, letztendlich kann man sich da nicht gegen wehren. Ja, bei diesen kleinen Unternehmen muss man halt echt einfach aufpassen. Ich meine, wenn das jetzt so ein Mintos machen würde mit 1/2 Million Investoren, da ist es ein bisschen was anderes. Aber so eine kleine Plattform wie Ventor, das interessiert einfach am Ende des Tages echt niemanden.
Plus Ausland.
Plus Ausland, ja.
Ja, okay. Gut.
Alex, du wolltest auch noch irgendwas sagen, glaube ich.
Na, ich wollte nur sagen, bei uns läuft bei den Dividendenaktien die Quartalssaison. Und ich glaube, die Woche war mit die intensivste.
Bei uns, bei dir zu Hause, oder was läuft die?
Bei uns, ja, hier sind eine Menge Dividendeninvestoren hinter mir hier. Und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen ruhiger in den nächsten Wochen. Und dann war es das dies Jahr auch. Also dann geht es erst im Januar, Ende Januar wieder los. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es war eher so mittelmäßig, also kein großer Zusammenbruch, wie man sich das so gedacht hätte. Wenn die Unternehmen die gestiegenen Energiekosten oder sonstige Probleme auf sich zukommen sehen. Also war ein Geben und Nehmen, sage ich dieses Mal. Also ein Plus minus Null bis jetzt. Also bin mal gespannt. Also ein gutes Beispiel war zum Beispiel auch Shell und Exxon. Exxon mit einem sehr guten Ergebnis. Ich glaube 6-7 Milliarden Gewinn und Shell mit minus 500 Millionen wegen einmaliger Abschreibung. Exxon die Dividende angehoben. Shell hat es nicht geschafft, aber die haben natürlich die Monate, Quartale davor jetzt gemacht. Also innerhalb einer Branche so eine riesen Unterschiede zu sehen, ist schon auch manchmal ganz interessant. Aber gut, unterm Strich hat sich im Depot dann doch nicht so viel getan.
Ich bin Aktionär bei beiden. Ich bin happy.
Ja, ich auch.
Dann ist ja alles gut. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Fragen haben wir aktuell keine. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Die 7. Folge kommt dann Ende November. Termin haben wir noch gar nicht festgelegt, glaube ich, ne?
Wissen wir wie immer nicht, nein.
Wissen wir wie immer nicht. Werden wir noch festlegen intern und euch dann über die bekannten Kanäle informieren einstweilen.
Genau.
Sagen wir an der Stelle tschüss, auf Wiedersehen, macht's gut und ein schönes Wochenende. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Gut. Bye, bye.
Tschüss.